Manche haben die Evangelien einmal als eine Passionsgeschichte mit Einleitung bezeichnet. Das lässt eine ganze Menge weg, was das natürlich nicht verleugnen soll, aber es betont den Raum und die Bedeutung, die die Passionsgeschichte in den Evangelien hat. Das ist einfach das Zentrum. Jesus steht im Zentrum, was er am Kreuz tat, den Sieg über die Sünde, über den Tod, über den Teufel. Hier hat er sein Werk vollbracht für unsere Erlösung, für unsere Befreiung, für unsere Kindschaft und Zukunft. Alles ist auf ihn ausgerichtet. Er ist die alles entscheidende Person. Und trotzdem, das fand ich sehr interessant jetzt in dem Text, den wir heute betrachten werden, erfahren wir auch viel über andere Personen etwas. Wir schauen heute ins Johannesevangelium, wo ein ganzes Kapitel während der Passionsgeschichte sich auf einen Heiden konzentriert, auf seine inneren Kämpfe, die er hat, auf seinen Glauben oder Nicht-Glauben und sein Hin- und Hergerissen zwischen Jesus, zwischen den Juden, zwischen der Meute und seiner Erkenntnis. Also da stirbt sein eigener Sohn und Gott der Vater hat trotzdem die Liebe, um auf einen Heiden zu blicken. Und gerade Johannes im Johannesevangelium stellt das ganz groß hinaus. Er ordnet das anders an als die anderen Evangelien. Jedes hat ja so seinen Schwerpunkt. Und wir werden heute Pilatus' Dilemma anschauen. Er war überzeugt, dass Jesus unschuldig war, aber er konnte sich nicht durchringen, nach dieser Überzeugung auch zu handeln. Er erkannte Jesus als den König der Juden an, aber nicht als seinen König. Er trat für Jesus ein, als Richter und als Politiker, aber er ließ ihn trotzdem nicht frei. Und er ist für mich ein Bild für Menschen, die viel von Jesus verstanden haben, die aber innerlich ringen und einen Kampf haben, ein Hin und Her, das werden wir gleich sehen, ist sogar im Text deutlich, mit rein ins Prätorium, raus ins Prätorium, richtig räumlich wird das klar gemacht, welche innerlichen Kämpfe er hat, der innerlich viel weiß, aber aus unterschiedlichsten Gründen diesen Weg mit dem Gott des Universums, mit unserem Erretter nicht gehen kann. Und er hatte das Verlangen, das Richtige zu tun, war aber im Konflikt mit der öffentlichen Meinung, mit diesem Mob, der dagegen stand, hatte das Richtige gekannt und das ist, denke ich, das Kern seines Dilemmas. Er hatte das Richtige erkannt, aber er wollte bei der ganzen Sache neutral bleiben. Und das geht einfach nicht. Du kannst nicht das Richtige über Jesus erkennen und neutral bleiben. Das war das Dilemma, das Pilatus hatte. Und Gott führt uns im Johannesevangelium da ganz klar hinein, um das zu sehen. Vorher noch eine Nebenbemerkung. Wir gehen jetzt ganz kurz, ich bringe jetzt schon gleich eine Anwendung. Total untypisch, dass man am Anfang der Predigt eine Anwendung bringt. Aber die Predigt ist selber ein Teil der Anwendung, deswegen. Hebräer Kapitel 12. Da heißt es, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausharren laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Da waren Menschen, die waren von außen angefochten, die Juden wollten sie weg von diesem neuen Christentum bringen, es gab Repressionen, sie wurden aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, sie konnten teilweise nicht mehr verkaufen und kaufen und andere Dinge, wenn sie keine gläubigen Juden waren, sondern Christen, die waren unglaublich unter Druck da außen und ihr Glauben ermattete auch innen. Er vergleicht es mit einem Marathonlauf. Er sagt, ihr lauft euer Leben und klar, ab Kilometer 30, irgendwann werden die Beine schwer. Und dann wurden sie müde. Und dann gibt er ihnen einen Rat. Und den könnt ihr gleich in der Predigt umsetzen beim Hören. Deswegen bringe ich es am Anfang. Eine Anwendung, ja? Wie gesagt. Also, lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, dieser Marathonlauf. Wie denn? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Also keine Aufforderung, jetzt reißt euch zusammen, jetzt seid heiliger und jetzt betet mehr und jetzt fastet, jetzt macht das, sondern setzt euch ruhig hin, achtet auf Jesus, schaut, wie Jesus den Widerspruch der Menschen erduldet hat, und das machen wir heute, ihr müsst nur der Predigt zuhören, dann macht ihr das schon, ja? Dann schaut ihr, wie der Widerspruch gegen Jesu war im Prozess und in der Geißelung, und dann, wie das genau geschieht, erklärt er nicht, aber er sagt, die Folge ist, dann werdet ihr wieder neue Kraft finden und der Mut wird wieder wachsen, indem ihr auf Jesus schaut. Das ist schon die Anwendung gleich am Anfang. Schlag doch bitte Kapitel 18 im Johannes-Evangelium auf, ab Vers 28. Johannes, wie gesagt, hat das besonders komponiert, kann man schon fast sagen. Er lässt in dem Prozess Jesu in der Kreuzigung viele Dinge aus. Wir finden das Verhör vor Hananias nicht. Er redet nicht über das Verhör vor Herodes, völlig totgeschwiegen. Es wird nichts gesagt, dass Herodes auf einmal ein Freund mit Pilatus wurde. Wir lesen nichts von dem Waschen des Pilatus, wo er seine Hände in Unschuld wusch in dieser Schüssel, ja, als er ihn verurteilt hat. Wir lesen auch nicht von dem sehr klugen Rat der Frau, die gesagt hat zu Pilatus, habe mit diesem Gerechten nichts zu tun, ich habe einen Traum gehabt und habe viel gelitten während ihm. Das alles lässt Johannes weg. Und ich habe eben verschwiegen gesagt, das kann falsch verstanden werden. Natürlich nicht, weil es nicht wahr wäre, sondern weil er unseren Blick auf was anderes lenken will. Er war ja das letzte Evangelium. Wir haben aber eine Sache, das werdet ihr woanders nie finden. Und das war etwas, was ich denke, das hat sich ihm eingebrannt. Er war ja dabei. Er war ja der einzige Jünger, der Jesus nicht verlassen hat. Das heißt, er hat diesen Prozess mitbekommen vor Pilatus. Und da kamen da die Sadduzäer und die Schriftgelehrten, die kamen an. Und ich lese vielleicht mal Vers 28 zuerst. Sie führten nun Jesus von Kaiaphas, dem amtierenden Hohepriester, in das Prätorium. Ja, da war Pilatus zu der Zeit. Es war aber noch früh und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen konnten. Und dann war ja noch sehr früh. Ja, Pilatus war wahrscheinlich schon wach. Ich denke, da seine Frau auch einen Traum hatte, vielleicht wurde vorher schon diskutiert, vielleicht hatte göttliche Offenbarung. Also, vielleicht wusste er vorher schon ein bisschen, auf jeden Fall jetzt wurde er informiert, hier ist was los, es ist gerade Passa. Er ist ja sowieso schon von seinem Sitz am Mittelmeer, von dem schönen Caesarea Philippi, in dieses schreckliche Jerusalem gekommen, ja, mit diesen biegotten Religionsführer, mit diesen theologischen Streitigkeiten, mit diesen dauernden Aufrührern. Aber wie es so ist, wenn eine Katastrophe ist, wenn ein Anschlag ist, wenn eine Flut ist, ein Politiker kann da nicht im Urlaub sein und nicht sich im Regierungssitz verschanzen. Er muss dann dahin, wo eben das Entscheidende ist, und das ist Jerusalem. Deswegen war er hier. Normal wäre er gar nicht da gewesen. Aber Passa ist einfach eine viel zu gefährliche Zeit gewesen. Da muss der aufpassen, dass kein Aufruhr passiert. Jetzt kommen da diese Meute an. Sie bleiben vor dem Prätorium stehen, weil sie haben sich ja eine Woche lang gereinigt, damit sie nicht Sünde haben und nicht unrein das Passa essen. Jetzt dürfen sie natürlich keinen Juden berühren und auch nicht auf einem Pflaster gehen, wo ein jüdischer, habe ich Juden gesagt? Ihr müsst mich korrigieren, ich bitte. Ja, also, er darf keinen Römer berühren, ja, einen Heiden. Und natürlich auch kein Pflaster, wo ein heidnischer Schuh drauf war. Das könnte sich ja irgendwie übertragen und dann ihn sündig machen. Und so fängt dieses fast schon tragikomische Spiel an, von rein und raus und das insgesamt viermal. Das findet ihr in den anderen Evangelien so nicht, aber wir werden den Text ja lesen. Ihr werdet immer rein und raus und interessanterweise, drin hat er immer eine Begegnung mit Jesus, Pilatus, und draußen hat er wieder seinen ganzen Glauben verloren. Und ich glaube, das hat sich Johannes so festgebrannt im Laufe der Jahre, dass er dieses Äußere rein und raus, das ja nur wegen dieser jüdischen Sitte eigentlich passiert ist, als Bild gesehen hat für diese inneren Kämpfe, die Pilatus hatte. Der war nämlich eine gequälte Seele, wie wir sehen werden. Das war nicht nur der Exekutor, der da einfach mal schnell jemanden tötet. Der hatte Kämpfe innerlich. Also sie blieben draußen, da sehen wir schon das Erste. Ein feines Gewissen führt nicht zu Christus. Auf jeden Fall nicht alleine. Weil sie hatten natürlich ein fein justiertes Gewissen, dass sie nicht mal zu diesen Heiden hineingehen. Und trotzdem haben sie ihn gerade, ihren eigenen Messias waren sie dabei zu verraten. Gibt es was Schlimmeres, was man tun kann? Gibt es was Schlimmeres als Jude? Also du kannst einerseits ein feines Gewissen haben und gleichzeitig das Schlimmste machen, was es überhaupt gibt. Aber das ist nur so eine Nebenbemerkung. Sie kommen an und in Vers 29 ging Pilatus zu ihnen hinaus. Ja, das ist dieses erste Hinein hinaus. Und fragt, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Wir sehen jetzt Pilatus, den Richter. Ja, er war ja auch Politiker, nicht wie heute, dass das getrennt ist, sondern das war eine Personalunion. Hier als Richter, was habt ihr für eine Anklage? Die Antwort, ich weiß nicht, ob das ein Richter befriedigen würde, mich würde es nicht befriedigen. Wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht überaus geliefert. Ich weiß nicht, ob manche Rechtsanwälte sich das heutzutage trauen. Ja? Nein, trauen sie sich nicht. Ja? Es geht nicht. Sie haben auch noch anderes gesagt, sagt uns das Lukas-Evangelium. Ja? Im Lukas-Evangelium steht, er hat behauptet, er sei ein König. Er will aufrührerisch sein und er hat gesagt, man soll keine Steuern zahlen. Davon berichtet Johannes hier aber nichts, weil er will die Haltung zeigen, die dahinter ist. Und die Haltung war, wir brauchen dich hier nur, damit er getötet wird. Was stellst du hier so Fragen? Und das hat Johannes hier gespürt und will das ausdrücken. Vers 31, da sprach Pilatus zu ihnen, ja, so nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Was habe ich damit zu tun? Die Juden nun sprachen zu ihm, wir dürfen niemanden töten, damit Jesu Wort erfüllt würde, das er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Das Unheil beginnt seinen Lauf und schreiende Ungerechtigkeit wird kommen. Aber das Interessante ist, es steht da, es geschah, damit erfüllt würde, was Jesu gesagt hat, indem er andeutete, welchen Tod er sterben sollte. Und das tröstet dich bei vielen Dingen, wenn ich denke, das darf doch nicht wahr sein, dass das jetzt passiert. Aber dahinter steht dann Gott, der genau in der Regierung ist. Und Jesus hat mal gesagt, niemand nimmt mein Leben, ich gebe mein Leben. Ich habe die Macht, mein Leben zu geben und das Leben zu nehmen. Und sie meinten, jetzt ihren großen Plan zu machen und in Wirklichkeit kam am Ende alles raus, wie Gott es wollte. Das ist das, was eigentlich dahinter steht. Gehen wir zum zweiten hinein und hinaus, ab Vers 33. Nun ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein. Ja, er war erstmal raus, hat erstmal die Anklage so erfragt. Das war so, ja, so das erste Kennenlernen, was ist denn hier los? Und jetzt ging er mit den Informationen, die er bekommen hat, hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Das war ja der Vorwurf. Du bist ein Aufrührer, du willst gegen den römischen Kaiser sein. Also, was fragt man? Bist du der König der Juden? Jesus antwortet ihm, redest du das von dir selbst aus oder haben es die anderen von mir gesagt? Komische Frage, oder? Natürlich haben es ihm andere gesagt, das wusste Jesus auch. Der kam da nicht selber auf diese Frage, was interessierten ihn die Juden, sagt er übrigens auch gleich. Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Warum stellt Jesus die Frage? Kommen wir gleich drauf. Seine Antwort vielleicht erst, dass man das zweite hinein und hinaus zu Ende bringen. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätte meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du also ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus sprach zu ihm: Was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Das ist ja wieder draußen. Ja. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrien sie wieder alle und sprachen: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Also dieses zweite Hinein und hinaus, erstmal wieder gelesen. Er ging rein, fragte ihn: Bist du der König? Und er zeigt ihm: Ich bin kein König, der einen Aufruhr macht. Ich bin ein König von einem Reich dieser Welt. Ich bin in diese Welt hineingekommen, um die Wahrheit zu verkünden. Das löst in ihm innerlich noch nicht viel aus, aber als er rausging, merken wir schon mal eins: Er ging hinaus zu den Juden und sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Also das hat er schon mal gleich verstanden. Das ist kein Aufrührer. Das ist ein König, aber keiner, der gegen den Kaiser geht, sondern das ist ein geistlicher König, in dem Sinne jetzt. Von dem geht keine Gefahr aus, den habe ich nicht zu verurteilen. Das hat er verstanden. Also in seiner Beziehung mit Jesus war das so der erste Schritt. Das ist ein schuldloser Mensch. Das ist sein Verständnis, das er erstmal hatte. Was sollte ein Richter machen, wenn jemand schuldlos ist? Was macht ihr mit dem Schuldlosen? Freisprechen, oder? Gibt es was anderes? Nein, freisprechen. Warum macht das nicht? Er hat doch gerade eine Erkenntnis über Jesus. Er sagt, er ist schuldlos. Warum spricht er ihn dann nicht frei? Und das ist natürlich klar, jetzt kommt der Politiker ins Spiel. Dann hat er ja einen riesen Aufruhr an der Backe. Dann zerlegen die ihm komplett Jerusalem. Da waren ja Millionen Leute zu der Zeit, wenn Passa ist, aus dem ganzen Reich. Das konnte richtig gefährlich werden und dann war sein Job weg. Und er hat jahrelang dafür gekämpft, dass er nun Statthalter sein darf. Bis du da auf der Karriereleiter bist, das war ein Gouverneur von der ganzen Provinz. Das ist wie wenn einer heutzutage Deutschland in einem riesen Weltreich beherrscht. Das war jetzt kein kleiner Mann. Bis du da bist, hast du einiges geopfert. Das wollte er jetzt nicht aufgeben. Er hat erkannt, dass er schuldlos ist. Aber er hat gedacht, er kommt so ein bisschen aus der Sache raus. Deswegen habe ich gesagt, sein Dilemma war, er hatte Erkenntnis, aber er versuchte neutral zu bleiben. Wie versucht er rauszukommen? Ja, ihr wollt ja irgendwas, das ich jetzt mache. Wie wäre es denn mit einer Amnestie? Jedes Jahr am Passa gebe ich jemanden frei. Dann geben wir doch den frei. Er ist dann politisch erledigt. Das war natürlich der Hintergedanke. Ihr habt euren Willen, er kann immer hochkommen und euch nicht mehr gefährlich werden. Und ich muss ihn nicht schuldig sprechen, aber ich muss mich auch nicht gegen euch aufbringen. So typische politische Denken. Er versuchte, einen Kompromiss zu schließen. Einfach ganz praktisch. Und manche in ihrem Glaubensleben, die haben auch viel über Christus erkannt. Dann kommen Freunde oder Familie oder der Partner. Und dann sagt man, ja, lassen wir das doch einfach mal beiseite. Jesus, ob er Gott ist oder andere Dinge. Ja, ich habe eine Erfahrung gemacht, du darfst glauben, was du glaubst, ich glaube, was ich glaube, lass mich doch so weiter. Man versucht da so durchzugehen und das scheint jetzt erstmal gar nicht so schlimm, ist doch ein nobler Versuch. Also ist jetzt nicht die ganz gerade Linie, geben wir zu, aber immerhin, er wollte ihn freigeben. Problematik: Es klappt nicht. Die Leute schreien, wir wollen einen Mörder. Und so war es immer in der Geschichte. Ich verstehe nicht, warum die Leute Diktatoren wählen, warum die unter Diktaturen fröhlich noch sein können und nicht dagegen aufbegehren. Aber so war es schon immer. Und so ist es auch im persönlichen Leben. Manche wählen so Leute als Ehepartner zum Beispiel. Nein, es ist tragisch. Das ist absolut tragisch und kommen da nicht frei. So sind wir Menschen. Wir wollen lieber Mörder als Jesus. Ja? Das jetzt nicht rausschneiden als Einzelelement, das ich gesagt habe, ja? Wie heutzutage auf Reels oder so. Ja, das ist klar. Auch, aber dieses innere Denken, ich habe damit nichts zu tun, ich versuche mich da rauszukriegen und Wahrheit kann man nicht wissen. Ich glaube, das ist so der Knackpunkt, weswegen jetzt das später alles gekommen ist. Geh mal zu dem dritten hin und her. Und jetzt wird es wirklich ein wenig verwirrend. Also er hat festgestellt, er ist schuldlos, er hat versucht, ihn freizukriegen. Was macht er als nächstes? Kapitel 19, Vers 1, darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und geißeln ist nicht nur ein bisschen auspeitschen. Ich habe lange überlegt, wie viel ich davon sage. Ich mache es dezent, aber ich muss ein bisschen was sagen. Also bei einer Geißel sind Knochensplitter dran und auch Bleikugeln. Und das bleibt nicht nur auf der Oberfläche. Es gibt Berichte, dass da sogar Organe freigelegt werden. Mehr sage ich jetzt nicht. Viele sind daran schon gestorben. Im Psalm, ich glaube 83 war, steht mal über Israel, mein Rücken wird von einem Pflug gepflügt und Furchen entstehen. Und das, was hier passiert ist, das ist nicht ein harmloses Mal auspeitschen. Verspottet wurde er auch noch. Er war inzwischen, kann man in den anderen Evangelien miteinander synchronisieren, er war inzwischen bei Herodes gewesen und kam da schon verspottet mit einer Königskrone und mit so einem Mantel zurück. Und er hat einfach die Kriegsknechte, die haben das hier nachgemacht, die hat er gewähren lassen, Pilatus. Ja. Er hatte andere Probleme. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm aufs Haupt und legten ihm einen Purpurmantel um und sprachen, sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinein und sprach zu ihm, ging wieder hinaus, genau, das war, was innen passierte. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, also zu den Juden, seht, ich führe ihn zu euch hinaus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Also zum zweiten Mal sagt er, ich finde keine Schuld an ihm. Hat ihn aber inzwischen geißeln lassen. Nun kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und den Purpurmantel. Und Pilatus spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Und als sie nun die obersten Priester und die Diener sahen, wie reagierten sie? Schrien sie und sprachen, kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr und er ging wieder in das Prätorium hinein. Das wäre dann das vierte Mal. Bleiben wir kurz beim dritten. Warum geißelt er ihn? Er wollte ihn nicht kreuzigen, aber er wollte irgendwie einen Weg zwischendurch machen. Und dann sagen wir halt gegenüber nichtchristlichen Freunden, naja, ob der Sühnetod, ob er wirklich für Schuld gestorben ist, ob er wirklich von Maria geboren wurde als Jungfrau, ob er so Gott ist, da kann man auch diskutieren, ob die Evolution und dies und jenes. Wir geben alle möglichen Felder auf, damit wir uns irgendwie engagieren. Wir geißeln Jesus, kreuzigen wagen es wir natürlich nicht, ihn zu kreuzigen. Aber wir versuchen da irgendwie aus das herauszukommen. Er versucht irgendwie neutral zu bleiben und dass die das machen. Klappt natürlich schon wieder nicht. Und jetzt wird er wirklich frustriert. Sie wittern Lunte und sagen, na, wenn er ihn schon geißelt, dann kann er ihn auch ganz kreuzigen. Ja, wir haben ihn ja schon auf halbem Weg. Er wollte es eigentlich als Ausflucht haben. Und dann, ich denke, entsetzt, frustriert, genervt, sagt er, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn. Ich finde keine Schuld an euch. Was macht ihr mir so Probleme? Und merken wir, was für eine gequälte Seele das ist. Innerlich hingezogen zu dem schuldlosen Jesus, das kommt im nächsten noch deutlicher raus. aber dann die anderen, die ihm immer wieder davon wegziehen und dann immer dieses Rein und Raus und dieses, er versucht irgendwie da rauszukommen, jetzt geißelt ihn noch und er sagt natürlich, seht, welch ein Mensch, soll zeigen, schaut, das ist doch kein König, das ist doch keine Gefahr, der ist doch jetzt erledigt, jetzt könnt ihr ihn doch gehen lassen. Er dachte, durch diesen Kompromiss hat er es so halbwegs geschafft, aber auch das hat wieder nicht geklappt. Das vierte hinein und hinaus, wir sind im Johannes Kapitel 19, ab Vers 8. Sie haben jetzt gesagt, es gibt ein Gesetz und in diesem Gesetz heißt es, er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Gotteslästerung, ganz klar, aus jüdischer Sicht nachvollziehbar. Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Das ist kein Wunder. Seine Frau hat ihm ja einen Boten schicken lassen, hat gesagt, habe nichts zu tun mit diesem Gerechten. Ich habe viel wegen ihm gelitten. Und er war zwar jetzt Römer und hat gesagt, ihr seid Juden, macht mal eure jüdischen Angelegenheiten. Aber auch die Römer kannten Göttersöhne, die vom Himmel herunterkamen in den Mythen und alles Mögliche machten. Und jetzt sagen die Juden, der behauptet, er ist ein König, ich weiß, er ist schuldlos und sie sagen, er ist ein Göttersohn. Oder sagt es wenigstens. Heiße Situation. Also in seiner Haut möchte ich nicht stecken. Er geht wieder rein, voll Furcht diesmal, vorher ärgerlich, kreuzigt ihr den doch selber. Merkt ihr diese Emotionen auch, wie die hin und her gehen? Von Wut zu Furcht und wieder zurück, werden wir gleich wieder sehen. Innerlich, er kriegt das einfach nicht zusammen. Sein Bild, das er von Jesus hat, das, was von außen an ihn herangetragen wird, wie er handeln will, wo er denkt, er kann nicht anders, alles eine große Verwirrung. Er ging ins Prätorium hinein und sprach zu Jesus, woher bist du? War eigentlich schon geklärt, weil er war schon bei Herodes, weil er ja aus Galiläa kam. Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Warum gibt er jetzt keine Antwort? Übrigens, bei Herodes hat er kein Wort gesagt, nicht ein Wort. Warum? Er hat ja vorher schon eine Frage gestellt. Also warum gibt er jetzt keine Antwort? Jesus gibt nur eine Antwort, wenn derjenige, der fragt, auch wirklich etwas damit machen will. Er hat Herodes kein Wort gesagt, weil der monatelang Minimum mit Johannes dem Täufer geredet hat. Er ist immer wieder ins Gefängnis gegeben, er hat ihn gern gehört, er hat mit ihm geredet, er wurde überführt, Johannes der Täufer hat ihm alles gesagt, am Ende hat ihn doch umgebracht. Deswegen kein Wort zu Herodes mehr. Und hier war klar, auf diese Antwort wird nichts kommen. Und so passiert es manche, du hast eine Erkenntnis von Gott. Schauen wir mal, wie er reagiert vielleicht. Das ist interessant. Also er kriegt jetzt keine Antwort. Wie reagiert Pilatus jetzt? Redest du nicht mit mir? Also im Griechischen sehr deutlich, mit mir redest du nicht? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Pilatus regt sich darüber auf, dass Gott nicht mehr mit ihm redet, nachdem er ihn nicht freigelassen hat, obwohl Gott schuldlos ist, und nachdem er ihn hat geißeln lassen und er gegeißelt vor ihm steht. Warum bitte regt er sich auf, dass Gott nicht mehr mit ihm redet, wenn er so mit Gott umgeht? Und ich habe auch schon Gott gesagt, warum redest du nicht? Und manchmal war mir danach klar, ja, es gab halt eine Vorgeschichte. Und bevor da keine Umkehr ist, werde ich nicht mehr reden, sagt Gott. Interessanterweise, Pilatus regt sich auf, du mit mir redest du nicht? Und ich muss da immer an Naaman, den Syrer, denken, ja. Der syrische Heeresführer, der nach Israel kommt und geheilt werden soll von seinem Aussatz. Und dann schickt Elia nur einen Diener raus. Und dann hat er gesagt, was? In dem dreckigen Fluss und nur einen Diener? Na, doch nicht mit mir. Gott ist nicht beeindruckt von mir? Na, das geht nicht. Da muss Gott sich schon ein bisschen mehr bemühen. Das ist die Denke dahinter. Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht, dich freizulassen? Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Wendepunkt, nämlich mit der Antwort von Jesu. Auf einmal kommt eine zweite Wahrheit, die Pilatus versteht, weil er durch und durch Politiker ist. Jesus antwortete: Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher dich mir ausliefert, größere Schuld. Das hat er noch nie erlebt. Da steht ein Mensch vor Gericht, und vor Gericht, wenn es um dein Leben geht, bist du nicht cool. Dann schlottern dir die Knie. Weil der hat wirklich die Macht, dich freizulassen oder dich zu töten. Und dann hat er auf einmal das erste Mal in seinen Jahren, er war mindestens schon 6 Jahre Provinzstatthalter gewesen und davor hat er garantiert auch schon Gerichtsverhandlungen geführt. Also 10, 20 Jahre Gerichtsverhandlungen hat er hinter sich. Und er kennt genug Leute. Er weiß, wie die Menschen sich verhalten. Und das erste Mal steht einer und sagt: Du hättest keine Vollmacht, wenn Gott sie dir nicht gegeben hätte. Und da hat er erkannt, das ist ein König. Das ist ein König. Kein anderer stellt sich gegeißelt so hin und sagt das. Da rasten vielleicht ein paar aus und beleidigen dich oder andere Dinge. Aber nicht in diesem ruhigen, sachlichen Ton: Du hättest keine Vollmacht, wenn sie dir nicht von oben gegeben worden wäre. Und da hat er erkannt, er ist der König der Juden. Das lesen wir in den folgenden Versen. Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben. Er wollte ihn wirklich freigeben. Aber die Juden schrien und sprachen: Wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers, denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Als Pilatus nun dieses Wort hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die Steinpflaster genannt wird, auf Hebräisch aber Gabbata. Es war aber Rüsttag für das Passa, und zwar um die 6. Stunde. Und er sprach zu den Juden: Seht, das ist euer König. Sie aber schrien zu ihm: Fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Und jetzt eine Aussage für einen Juden, das muss man sich mal vergegenwärtigen. Die obersten Priester antworteten: Wir haben keinen König als nur den, Klammer, römischen Kaiser. Das als Jude. Versteht ihr das? Eben hat er noch gesagt: Seht, welch ein Mensch, und wollte Mitleid erregen. Dass die Leute sagen: Oh, er ist gegeißelt, er ist doch genug gestraft, er ist jetzt erledigt, er ist keine Gefahr mehr, wir können ihn wegtun. Wir müssen ihn nicht mehr kreuzigen. Und als nächstes sagt er: Schaut, da ist euer König. Ja, das ist doch Öl ins Feuer gießen. Deswegen kamen sie doch, damit er gekreuzigt wird, weil er sagt, er ist Gottes Sohn und er ist König. Das war doch der Vorwurf. Und jetzt sagt Pilatus selber, das ist euer König. Wie will er denn da die Massen beruhigen? Und ich glaube, er will es gar nicht mehr. Ich glaube, er hat einfach innerlich erkannt, er ist der König. Und er konnte nicht mehr anders, als zu sagen, er ist der König. Auch wenn das völlig kontraproduktiv war, um die Masse zu beruhigen. Was sollte er damit beruhigen? Er stachelt sie ja nur noch mehr auf mit so einer Aussage. Aber er hat innerlich gemerkt, er ist schuldlos und er ist der König der Juden. Aber halt nicht mein König. Das ist der große Unterschied. Er blieb immer noch neutral. Er ist immer noch der römische Richter, der um sein Amt und um sein Wohlergehen zittert. Das, was seine Frau gesagt, ich weiß nicht, wie das Verhältnis zu seiner Frau wäre. Also wenn meine Frau mir während der Arbeit einen Boten schickt oder heutzutage halt mit dem Smartphone anruft, ja, und sagt: Jörg, mach das nicht. Wie werde ich normal reagieren? Ich mache es nicht, natürlich. Wie könnt ihr nur zweifeln? Oh. Ich habe die letzten Jahre mich einmal gegen den Rat meiner Frau entschieden. Ein einziges Mal. Und das war sogar richtig. Aber ich habe mich selber gewundert im Nachhinein. Ja? Aber es war wirklich nur einmal in Jahren. Weil wenn meine Frau mir sagt, dann mache ich das. Und wenn meine Frau mir sagt, sie hatte von Gott einen Traum, dann werde ich mich hüten, was zu machen. Er hätte es doch vertagen können. Verhandlung vertagen. Machen wir doch nach dem Passa weiter. Warum konnte er es nicht? Es musste so kommen. Der Tod musste eintreten. Sie brauchten ihn ja. Ganz nebenbei die Juden, sie haben gesagt, ja, wir dürfen ihn nicht töten. Ja, bei Stephanus war es ihnen auch egal. Da haben sie Stephanus auch einfach gesteinigt. Hätten sie auch nicht machen dürfen. Die Todesgerichtsbarkeit hatten nur die Römer. Aber Stephanus haben sie einfach gesteinigt. Warum? Weil im Alten Testament gesagt wurde, es wird kein Bein zerbrochen werden. Und bei einer Steinigung werden deine Gebeine gebrochen. Und weil Jesus selber gesagt hatte, der Sohn des Menschen wird erhöht werden. Und er wird von den Hohepriestern und von den Schriftgelehrten, den Heiden überantwortet werden, um gekreuzigt zu werden. Es musste so kommen. Und da sehen wir Gottes Hand dahinter, damit er so stirbt, wie Gott es vorgesehen hat. Pilatus musste zwingend ihn verurteilen. Er war dadurch nicht schuldlos. Das ist ein Geheimnis, wie das alles zusammenwirkt. Ja. Sie haben jetzt natürlich den Trumpf. Sie sagen, wenn du ihn freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers. Und das war natürlich das Zweite in seinem Herz. Und letztendlich hat er sich dann dafür entschieden. Und als Pilatus nun dieses Wort hörte, führte er Jesus hinaus, setzte sich auf den Richterstuhl. Das hatte ich schon, genau. Dann gehen wir weiter im Vers 15. Wir haben keinen König als nur den Kaiser, hatten sie gesagt. Und im Vers 16, da übergab er ihn Jesus, damit er gekreuzigt werde. Sie aber nahmen Jesus und führten ihn weg. Jetzt gibt es noch eine kleine Nachgeschichte dazu. Er hat ja nun gegen die Juden verloren. Er hat auch seinen innerlichen Kampf verloren und sein Heil nebenbei auch. Weil er neutral bleiben wollte, weil er nicht den König angebetet hat, sondern nur einen König anerkannt hat. Jetzt geht es aber zum Kreuz. Jesus trug sein Kreuz, Vers 17, ging hinauf zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz. Und es stand geschrieben, Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nah bei der Stadt und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Wir kennen den Unterschied, klar? Das eine heißt, er ist ja der König der Juden, das andere, er hat es behauptet, ist ein Betrüger. Und Pilatus hat geschrieben, das ist der König der Juden, nicht, dass es ein Betrüger das behauptet. Was antwortet Pilatus nun? Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Er konnte dann doch nicht so weit Kompromisse eingehen, dass die Wahrheit, die er erkannt hatte, dass das der König ist, dass er das jetzt noch abändert für den bisschen Frieden, den er dann noch hat. Dass er sein Seelenheil verloren hatte, das wusste er eh schon. Und das ist ein schrecklicher innerer Kampf. Jetzt habe ich letzte Woche, wir waren auf einer Osterkonferenz, als meine Frau und ich, gehört, dass dieses kleine Inschrift, das ist der König der Juden, dass das kürzeste Traktat der Welt ist. Und es stimmt. Also Pilatus hat nicht geglaubt, aber ein anderer hat das gelesen und ist zum Glauben gekommen. Und jetzt gehen wir abschließend, damit es versöhnlich wird und wir nicht bei Pilatus stehen bleiben, zum Schächer am Kreuz, ganz kurz. Lukas 23, weil da ist es am ausführlichsten. Also mit ihm wurden noch zwei gekreuzigt, links und rechts, zwei Räuber. Und Jesus betet ja sieben Worte am Kreuz. Das erste war, Lukas 23, Vers 34, Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Andere haben gespottet, andere hat er errettet. Er rette sich nun selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Auch die Kriegsknechte haben gespottet. Hier wird nochmal die Inschrift erwähnt im Lukas. Und dann ab Vers 39, einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus? So rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch im gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wenn ich dem Schächer am Kreuz im Himmel einmal begegne, werde ich sagen, wie hast du das geschafft, auf den letzten Metern deines Lebens noch Christ zu werden? Warst du mal in der Bibelstunde vorher? Nö, ich habe ihn ja am Kreuz noch gelästert. Klingt nicht danach, oder? Vielleicht hat er eine gläubige Oma gehabt, weiß ich nicht. Aber der hat sein ganzes Leben ohne Gott gelebt. Wie hat der sich so kurz bekehrt? Der war ja noch unter Narkosemitteln. Am Kreuz haben die ja bekommen. Jesus hat es abgelehnt, aber sie haben es genommen. Wie bitte kam er in der kurzen Zeit zum Glauben? Ja, da waren mehrere Zeugnisse. Zum ersten Mal war da die Inschrift, das Traktat von Pilatus. Das ist der König der Juden. Dann war da der Hauptmann am Kreuz, der gesagt hat, siehe, das ist Gottes Sohn. Und dann war da dieses Gebet. Und bei diesem Gebet hat er verstanden, ich weiß nicht wie, keine Ahnung wie, wird der Heilige Geist gemacht haben, aber er hat verstanden, wer so betet, der kann Sünden vergeben. Und genauso wie er Pilatus verstanden hat, das ist der König, hat er verstanden, das ist der Retter. Und zwar bevor die ganze Finsternis kam und die Leute aus den Gräbern auferstanden oder so, davor war er schon gläubig, der Schächer am Kreuz. Der hat diese ganzen Wunder und so Sachen nicht gebraucht. Und er hat wirklich gemerkt, er ist der König, deswegen hat er ist der Retter. Aber viel kann er nicht gewusst haben, weil es fehlen ein paar Sachen. Also er hat jetzt nicht seine Sünden bekannt. Er hat gesagt, ich bin schuldig, aber hat nicht gesagt, Herr, vergib mir meine Schuld. Also mancher moderner Verkündiger würde sagen, ja, der muss nochmal nachsitzen. Aber Jesus hat ihm das Zeugnis gegeben, er ist errettet, weil er in der Tiefe alles verstanden hat. Er wusste auch nicht, wie er sich ausdrücken soll. Das Einzige, was er wusste, war, dass er sagt, also er hat verstanden, wie gesagt, das ist der König. Er wird auferstehen, hat er auch verstanden. Warum? Ja, wenn du in dein Reich kommst, dann denk doch an mich. Dafür muss Jesus auferstehen. Das hat er auch geglaubt. Wie bitte so schnell am Kreuz? Das mit der Schuld hat er auch verstanden. Formulieren konnte er es nicht. Das Einzige, was er sagen konnte, war, gedenk du an mich, wenn du in dein Reich kommst. Aber das reicht. Das reicht, um Christ zu werden. Und er hat nicht viel mehr verstanden als Pilatus. Er hat genauso verstanden, ich bin schuldig, er ist schuldlos. Hat er ja gesagt im Dialog. Er hat verstanden, er ist König, hat auch Pilatus verstanden. Aber der große Unterschied war der, auch wenn er nichts ausdrucken konnte und kein tolles Übergabegebet gemacht hat, nebenbei, wie denn, wenn man am Kreuz leidet und fast am Ersticken ist und nicht mehr denken kann vor Narkosemitteln. Er hat einfach nur gesagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus hat zu ihm gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wenn ich dann eines Tages im Himmel mit ihm rede, da wird er sagen, du, ich habe vieles nicht verstanden, als ich da am Kreuz hing. Aber ich wusste zwei Sachen. Eins, zu dem Jesus kann ich gehen, auch wenn alle anderen ihn verspotten. Auch wenn er am Kreuz hängt und nicht wie ein König aussehen. Und er hat gesagt, ich darf in den Himmel kommen. Amen.